Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Es ist mal wieder soweit, die Schanzer haben den Cheftrainer entlassen. Wie es diesmal dazu kam, wie wir dazu stehen und wie wir die Aussichten der Schanzer dieses Jahr sehen, hört ihr heute in Folge 39. Viel Spaß dabei. Servus Schanzer, das Schanzer Zeitspiel gibt es jetzt ungefähr seit 3 Jahren und ich weiß noch, wir hatten früher mal so Zeiten, da haben wir dann immer sofort nach Sonderfolgen geschrien, wenn der FC Ingolstadt einen Trainer entlässt. Heutzutage ist das mehr so, dass wir das irgendwie so ein bisschen hinnehmen und dann darauf warten, bis wir die nächste Folge in der Länderspielpause aufnehmen, was glaube ich ein bisschen bezeichnend ist, aber ja, zeigt auch vielleicht ein bisschen, dass wir auch geerdet sind inzwischen. Ja, wie ist das Ganze passiert? Das ist eine gute Frage wahrscheinlich. Das letzte Mal aufgehört nach einem 0-0 gegen den Club. Und wir haben uns noch groß gedacht, na super, defensive Stabilität, zieht langsam ein, jetzt geht es aufwärts. Und dann gab es vor der Länderspielpause der letzten auch noch ein 2-0 in Sandhausen. Und ich glaube, auch wenn wir nicht aufgenommen haben, haben wir innerlich gedacht, jetzt geht's so richtig rund. Ging's aber nicht. Und irgendwie gab es da wohl einen Bruch. Und irgendwas ist dann zwischen Sandhausen in dieser Länderspielpause und den 4 Spielen danach passiert, was jetzt am Ende des Tages dazu geführt hat, dass FC Ingolstadt mal wieder einen neuen Cheftrainer hat. Und ich glaube, wir geben uns heute mal so ein bisschen auf Spurensuche, woran es liegt, ob es richtig ist und wie es weitergeht. Und deswegen, ja, ich habe 2 Leute neben mir, die beide so ein bisschen den Blickkontakt verweigern, weil sie Angst haben, als erstes angesprochen zu haben, zu werden. Ja, das ist natürlich der Martin, der Bene. Heilwein.
Servus.
Servus. Und dann gebe ich doch gleich mal die Frage ins Weite rund. Und jetzt erst schreiter beantworten. Was zur Hölle ist passiert nach unserem tollen 2:0 in Sandhausen?
Wer zuerst zuckt, muss antworten, oder? Boah, ich weiß nicht, also ob. Du hast jetzt das so als krassen Bruch irgendwie angekündigt. Ich weiß nicht, ob man den irgendwie so hervorheben müsste oder ob man einfach irgendwie vielleicht auch das Sandhausen-Spiel nochmal mit reinnehmen muss und da auch nochmal irgendwie betonen sollte, dass der Sieg natürlich unglaublich wichtig war, auch gut getan hat, habe ich bei mir persönlich gemerkt. Und auch bei vielen, die in Sandhausen mit dabei waren. Aber man muss, oder ich glaube, es waren sich auch alle, die vor Ort irgendwie waren, irgendwie einig, dass das auch hätte anders ausgehen können. Und der Unterschied in dem Spiel zumindest zu den anderen folgenden dann war einfach, dass du irgendwie in Führung gegangen bist und irgendwie trifft es ja auch ganz gut, weil das war ja auch eher jetzt ein sehr rausgestochertes Tor. Irgendwie, ich glaube, der Kapitän oder der Abwehrchef ist irgendwie bei der Ecke irgendwie auch nicht auf dem Platz gewesen und so weiter behandelt wurde. Also auch da nochmal zu sagen, selbst Sandhausen hat uns ja in dem Spiel schon streckenweise an die Wand gespielt. Und dann, ja, jetzt zu sagen, das war jetzt irgendwie der richtig krasse Bruch und was war denn da dann danach los, würde ich jetzt gar nicht so sehen.
Also das sehe ich ja eigentlich ähnlich. Also dass man sagt hier, weil es war ja kein Spiel, gerade auch in der ersten Halbzeit, da, wie Martin schon erwähnt hat, da hatte eher Sandhausen die Chancen. Und wenn das ein bisschen anders gelaufen wäre, wären die auch in Führung gegangen. Und was mir ja schon ein bisschen davor so abging, war die Frage, wie will und wie kann denn der FC Tore erzielen aus eigener Kraft in dieser zweiten Liga gegen andere Teams? Und da war es auch ja so, dass man eben sehr glücklich dann in Führung gegangen ist, klar, das dann natürlich auch genutzt hat und dann auch besser ins Spiel kam. Aber das war vollkommen klar, dass das Spiel nicht oder nicht jedes Spiel so verlaufen kann. Und somit ist es für mich jetzt auch nicht unbedingt ein Bruch, sondern Sandhausen war vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ob man sagen kann, glückliche Fügung, aber das war vielleicht ein Spiel, das sehr viele positive Umstände für dich hatte.
Dann stellen wir die Frage anders. So 0-0 gegen Sandhausen, 0-0 gegen Club und 2-0 gegen Sandhausen in eine Länderspielpause rein, müsste das nicht irgendwie mehr, blöd gesagt, Kräfte freisetzen, Euphorie entfachen, was auch immer? ich meine, ich habe definitiv viel mehr erwartet als das, was danach gegen Bremen passiert ist.
Also ich meine, also da stimme ich dir zu. Also wir haben ja auch gerade im letzten Podcast darüber gesprochen, dass man gesagt hat, okay, die Spieler wurden sehr spät verpflichtet. Das Team muss sich erst finden. Und dazu eignet sich ja perfekt eine Länderspielpause. Und wir haben ja beim letzten Podcast gesagt, also es wäre gut, in Sandhausen schon mal was zu holen, um dann eben auch nicht schon sofort ganz unter Druck zu stehen. Und das ging ja eigentlich dann mit den drei Punkten, war eben perfekt für dich, dass man dann in die Länderspielpause geht, dass man sagt, man kann dann erst zum ersten Mal mit dem vollen Kader, also außer den verletzten Spielern, die Sachen und Systeme eintrainieren und gerade auch die defensive Abstimmung. Also deswegen hat man gerade dann auch gegen einen Werder Bremen, das ja auch einen großen Umbruch hatte, das jetzt auch nicht die Mannschaft ist, die sie eigentlich vielleicht vom Namen sein sollte oder die man erwartet und durch die zweite Liga marschiert. Also war dann dieses 0-3 gegen Bremen schon ernüchternd und vor allem halt auch die defensiven Gegentore. Also da jeweils das Abstimmungsverhalten beziehungsweise so ein bisschen das Defensivverhalten, da habe ich mir schon gedacht, okay, also da hätte man sich auf jeden Fall mehr erwartet.
Ja, tatsächlich glaube ich, habe Bremen eigentlich die Länderspielpause genauso genutzt, wie wir sie auch hätten nutzen sollen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen auf einem anderen Niveau alles, aber ich meine, Bremen hatte vor der Länderspielpause auch die gleichen Probleme, hat sich, glaube ich, irgendwie von Paderborn noch abschießen lassen und so weiter. Hat auch spät auf dem Transfermarkt irgendwie ihren Kader erst zusammengebracht. Und ja, das war dann trotzdem ein krasser Klassenunterschied. Wie natürlich von einem letztjährigen Erstligisten gegen einen letztjährigen Drittligisten sein kann, aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir da verloren haben, nicht, dass wir verloren haben gegen den Bundesliga-Absteiger, sondern die Art und Weise hat dann schon wieder für eine nächste Ernüchterung gesorgt. Und das ist ja das ganze Thema, was irgendwie so ein bisschen über der Saison noch irgendwie schwebt. Du kommst eigentlich als Aufsteiger, aber so richtig von der Aufstiegseuphorie ist halt wenig zu spüren.
Ja, vor allem, was ich dann halt so auch irgendwie schwierig fand oder bezeichnen, also wie dann die Gegentore gefallen sind und dass dann irgendwie der komplette Zugriff in deiner eigenen Hälfte zum Teil gefehlt hat. Also ich meine, vor dem 1-0, okay, ein Eigentor kann passieren, aber der Bremer Spieler, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, der hatte ja ewig lang Zeit zu flanken und sich den Ball zurechtzulegen.
Außer ja, das war Mitchell Weiser.
Nee, das war 2-0. Dann, aber da ja, komme ich war, ja, genau. Nee, ich meinte erstmals 1-0, nur so, die Flanke. Sorry. Also aus dem Halbfeld kann er sich komplett zurechtlegen. Mhm. Dann gab es noch so 2-3 Schusschancen, wo Bremen den freien Raum ja gar nicht mal perfekt ausgenutzt hat in der ersten Halbzeit, aber wo sich der Spieler den Ball zurechtlegen konnte und auch 20 Meter schießen kann. Und da hat in den Situationen schon der Zugriff, also 20 Meter vor dem eigenen Tor, 25 Meter vor dem eigenen Tor, mir komplett gefehlt. Und komplett bezeichnend ist natürlich dann das 2-0, also dass dann Mitchell Weiser mit einem einfachen Doppelpass und dann 20 Meter durchmarschieren kann und dann einen einfachen Übersteiger macht und komplett allein vor dem Tor steht. Also das muss man eigentlich so hart sagen. Ich glaube, der Reporter hat es dann da in dem Spiel auch gemacht. So kannst du halt einfach in der zweiten Liga nicht verteidigen. Klar, Mitchell Weiser kommt aus der Bundesliga, hat sicher Dribbelfähigkeiten, die jetzt nicht jeder in der zweiten Liga hat, aber trotzdem.
Aber das geht ja schon auch da. Also das war ja auch so wie ihr, also kurz im Arsch gewackelt. Und
ja, absolut. Also das war einfach dann, wie du das verteidigt hast, also viel zu einfach.
Ja, manchmal sagst du, irgendwie Bremen hat das so gut genutzt, was wir nicht genutzt haben in der Länderspielpause, aber ich fand halt Bremen auch nicht zwingend in dem Spiel. Also ich fand jetzt nicht, dass Bremen uns halt so dermaßen hochklassig zerlegt hat, sondern einfach, naja, gut, ja, nettes Auslaufen und die Geschenke angenommen.
Ja, also das ist mir jetzt aber auch in vielen Spielen irgendwie dann aufgefallen, zumindest, dass wir, also du könntest ja auch auf dem Papier irgendwie sagen, ja, immerhin hast du nicht wieder 6-1 verloren oder so. Aber das Gefühl ist ja ein anderes, nämlich, dass wenn der Gegner ernst gemacht hätte, er uns auch locker 6-1 oder höher noch hätte schlagen können in manchen Situationen. Also das ist mir bei St. Pauli dann auch auf jeden Fall aufgefallen. Ja, die haben halt dann nach dem, was war das, 3-0, irgendwie drei Gänge zurückgeschalten und haben dann nach dem 3-1 nochmal gezeigt, okay, wir können euch auch noch mehr reinhauen, wenn ihr jetzt nicht Ruhe gebt. Und das ist ja schon so ein Gefühl, nicht irgendwie dann nur zu verlieren, sondern es ist schon eine Art auch Demütigung dann gewesen.
Ja, wenn man es auch vergleicht irgendwie mit dem 6:1 in Darmstadt, also dieses, das war ja Debakel irgendwo, aber ich hatte in dem Darmstadt-Spiel immer das Gefühl, vor allem in der zweiten Halbzeit, dass da voller Wille war, wenigstens irgendwas noch zu machen, auch wenn es unfähig war. Aber ganz ehrlich, in diesem Bremen-Spiel und auch in dem Pauli-Spiel, da hat mir dann irgendwann auch langsam mal so ein bisschen die Körpersprache, volle Wille bei Unfähigkeit gefehlt. Also irgendwie, das hat mir dann schon weniger Zuversicht irgendwie gebracht, als vielleicht noch nach den ersten Spielen, die halt daneben gegangen sind.
Ja, aber genau, das ist ja das auch, was in der Trainerentlassung irgendwie gesagt wurde. Irgendwie, du hattest jedes Mal oder auch dann bei den Düsseldorf-Spielen so nach dem Gegentor, nach dem ersten Gegentor das Gefühl, dass die Köpfe runtergehen und so weiter. Ich meine, bei wie vielen Trainerentlassungen wird das irgendwie gesagt, aber ich glaube, hier hast du es wirklich, hat es jeder gesehen und du hattest nach keinem Rückstand mehr irgendwie das Gefühl, dass da jetzt was gehen würde, qualitativ wie einfach von der, ich will nicht den Willen schmälern, also ich will da keinem was in der Mannschaft eigentlich vorwerfen, auch im Charakter und so weiter, was ja immer das Thema wäre, will ich nicht vorstellen, aber du hattest nicht das Gefühl, dass, finde ich, die Mannschaft dann auch mit dem System so klarkommt, als dass sie selbst daraus das Selbstvertrauen irgendwie schöpft, auch nach Rückschlägen zurückzukommen.
Also mir fällt es eben auch immer schwer, so über die Wille, Mentalität, weil das eben schwer greifbar ist, darüber zu sprechen. Aber was man meiner Meinung nach auf jeden Fall sagen kann, also von außen als Zuschauer ist es einem schwer gefallen, dass du sagst, wie findet diese Mannschaft defensive und offensive Lösungen? Und bei den beiden Spielen muss man ja auch noch sagen, gerade gegen Bremen, gerade gegen St. Pauli, da hat ja Buntic auch noch jedes Mal 2, 3, 4 Dinge rausgetan. Also zum Teil richtig, richtig gut rausgetan. Also was dann, wo du eben noch mehr Gegentore hättest bekommen können. Und gerade, wie du sagst, Bremen, die waren nicht hoch überlegen in dem Sinne, dass sie 10, 15 Chancen gegen dich rausgespielt haben. Aber es war klar, sie waren feldüberlegen. Und mir ist es da von außen schwer gefallen, wie sollst du da irgendwie einen Punkt holen oder dieses Spiel gewinnen? Weil irgendwann kommt dann halt mal, oder fängst du dir wahrscheinlich ein Gegentor durch einen eigenen Fehler oder weil dann, wie es du vielleicht genannt hast, dann doch mal die Mannschaft nochmal oder Bremen nochmal eine Schippe drauflegt. Und gerade gegen St. Pauli dann auch, also eine Mannschaft, die dann sicher oben mitspielt und eine gewisse individuelle Qualität hat. Ich meine, da schaffst du es dann durch einen abgefälschten Schuss sogar noch das 3:1 zu erzielen, aber dann kriegst du postwendend halt im direkten Gegenzug das 4:1 und was da teilweise für Freiräume wieder in der eigenen Hälfte waren, was über diese, also deine eigene rechte Abwehrseite und die linke Offensivseite von St. Pauli ging, was die Spieler da Platz hatten. Also da dachte ich, das gibt's doch nicht.
Ja, also das hat zum Teil auch an die Abstiegssaison damals erinnert, wo du ja auch irgendwie Gegentore hattest, die irgendwie ja, echt schon an Upsi Panenschau irgendwie erinnert haben. Und das, also war das 3-0 gegen St. Pauli, oder ja, das 3-0 von St. Pauli,
ja,
gegen Burgstaller,
ja.
Also der dann komplett frei war und der Rest steht nur um ihn rum. Also das ist, ich weigere mich einfach zu akzeptieren, dass die Spieler nicht die Qualität haben, das besser zu verteidigen. Also ja, sie sind nicht umsonst in der zweiten Liga so irgendwie gelandet.
Ich meine, wir haben ja im Grunde mehr oder weniger auch die komplette Viererkette schon mal ausgetauscht jetzt so nach den ersten Scheißspielen. Ne? Neue Innenverteidiger irgendwie Schritt zurückgekommen, dann hast du Passpausen auf links theoretisch. Jetzt ist Heinold verletzt und so irgendwas machen. Also im Grunde haben sie sich ja alle irgendwie gewechselt und auch immer wieder gewechselt. Aber das sieht alles immer gleich aus. Das ist halt das, was auch so ein bisschen ratlos ja gemacht hat. Die Frage ist dann halt auch, hast du 2 Abwehrreihen, die es nicht hinbekommen, oder liegt das dann doch auch an dem System?
Ja, eingespielt hat, ist bestimmt auch ein Thema. Also, ich meine, wie oft hatten wir irgendwie die gleiche komplette Viererkette? Sehr selten. Und das bringt uns vielleicht auch dann wieder irgendwie so ein Stück weit auch zurück auf die Fragen, die wir schon mit der Abschlussfolge irgendwie hatten. Ist es so sinnvoll, quasi Tobias Schröck irgendwie als den führenden Kopf in der Innenverteidigung dann zu wählen? Ich will nicht das in Frage stellen, dass man mit ihm gut und gerne verlängern kann, aber zu sagen, er ist unsere wichtigste Innenverteidigerstütze, dafür, glaube ich, hat er schon auch gezeigt in der Vergangenheit, dass er oft genug irgendwie ausfällt. Und so eine Innenverteidigung muss halt eingespielt sein, gerade wenn er irgendwie der wichtige Part da vielleicht sogar sein muss. Das zeigt sich ja jetzt schon wieder eindrucksvoll. Also heute kam die Meldung, dass er wohl auch nochmal operiert werden muss, wieder länger ausfällt. Da ja, hebt sich jetzt meine Laune nicht unbedingt.
Ja, es hilft dir halt wirklich irgendwie alles nicht. Also das ist bei Freischen gerade Heinloth ja auch verletzt, dann wieder Schröck wieder verletzt. Das ist, man könnte so ein bisschen schwarz sehen, wenn man das möchte. Vor allem immer diejenigen, die dann irgendwie denkst, wer spielt dann vielleicht noch irgendwann? Dann war ich ja kurzfristig mal sehr glücklich, dass ein Peter Kussrich mal irgendwo wieder 5 Minuten gespielt hat, dann einen kapitalen Fuckbock macht. Und ich dachte, mein Gott, bitte nicht. Zerstör nicht mein Idol. Also defensiv ist es halt echt schon gruselig. Aber das sind ja zwei Sachen. Ja, also wir haben nie eine Ahnung, wie wir vorne ein Tor machen wollen. Deswegen ist auch ein bisschen die Frage, irgendwie in dem Sandhausen-Spiel hat sich Kutschke verletzt. Wie viel Rolle hat das gegebenenfalls gespielt in den Spielen danach?
Also, wie es dann für die Kabine oder mannschaftsintern ist, das kann man von außen einfach schwer sagen, aber für das Spiel an sich hat es für mich nicht die größte Rolle gespielt, weil auch in den Spielen vorher war ja jetzt nicht unbedingt klar, also das war ja nicht so, davor war man komplett ebenbürtig, beziehungsweise hatte die Idee und danach ist dann der komplette Bruch gewesen, sondern wir analysieren ja gerade, dass es auch davor schon einiges nicht optimal war. Also insofern würde ich diese Rolle nicht zu hoch wählen.
Im gleichen Atemzug noch Patrick Schmidt aus Heidenheim geholt. Quasi wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen noch auf die Verletzung direkt reagiert. Das war ja sehr, sehr zeitnah gleich. Gedanken dazu, ist es ein Kutschke 1:1 Ersatz?
Ich glaube weniger, als wir meinen. Also klar, ist ja auch eher ein großer und physischer Stürmer, aber ich glaube vom Spiel her nicht unbedingt 1:1 vergleichbar und auch nicht unbedingt so geplant. Also zumindest wurde es ja auch kommuniziert, irgendwie macht uns flexibler und so weiter, aber gut, das ist auch irgendwie so ein Standardsprech. Also will ich nicht so hochhängen. Wurde ja auch gesagt, es hat jetzt nichts 1:1 mit der Kutschke-Verletzung zu tun. Insofern würde ich das vielleicht sogar ein bisschen separat einfach sehen, ob man Kutschke und Schmidt nebeneinander jetzt unbedingt aufstellen würde, ist dann vielleicht die andere Frage, das Sinn macht.
Habt ihr Schmidt bislang als Bereicherung gesehen in den Spielen, die er gespielt hat?
Es ist halt, die Position oder die Rolle ist halt sehr schwer zu beurteilen, weil in einer Mannschaft, die eben offensiv wenig stattfindet, da sieht man auch wenig von seinem Potenzial und so fällt mir da ein Urteil jetzt zu fällen sehr, sehr schwer. Aber natürlich ist er nicht herausgestochen. Also, das ist ja vollkommen klar.
Ich glaube, wir würden anders reden, wenn er natürlich im St. Pauli im Gegenzug das 1:1 direkt macht mit der Chance. Ich glaube, gegen Düsseldorf, da war ich leider nicht im Stadion, habe ich das Spiel nicht gesehen, aber habe ich auch gehört, dass er eigentlich ein, zwei gute Chancen hatte. Würden wir wahrscheinlich anders überlegen, wenn er halt da eingenetzt hätte. Wie du halt bei einem Stürmer immer sprichst.
Das Spiel auf Pauli war das, bei dem der Magenta-Kommentator Jenser und den Schmidt für eine Person gehalten hat, oder?
Hoffentlich Sky, aber ja.
Ja, Sky, sorry, ich mache immer noch Magenta-Werbung.
Ja. Nächstes Jahr wieder.
Das ist aus. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung. Vor allem, weil ich immer falsch was dazu immer sage. Ja. Was gibt uns denn? Also, wir machen jetzt alles noch, die sind ja noch bei den ganzen Petzold-Spielen. Noch. Na, da gibt es ja genug noch irgendwie drüber zu reden. Nach dem Düsseldorf-Spiel hat da irgendjemand von euch auch nur annähernd irgendwie das Gefühl gehabt, das geht so weiter? Vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber irgendwie finde ich es ganz so muttechnisch ganz nett. Also war euch in dem Moment, als dieses Düsseldorf-Spiel abgepfiffen wurde, klar, welche Entscheidung gefallen wird?
Ja.
Also nach allen Informationen, die man auch lesen konnte, hat es mich jetzt überhaupt nicht überrascht. Aber ja, ob jetzt Petzold vielleicht nochmal ein letztes Spiel bekommt vor der Länderspielpause, das ist ja auch immer so eine Frage. Selbst wenn man den Trainer wechselt, wann macht man das oder überlegt man dann, dass man sagt, hier vor Schalke gibt man ihm nochmal die Chance und dann macht man den Cut vor der Länderspielpause. Das ist dann immer so die Frage.
Wie steht ihr denn allgemein zur Entscheidung?
Das ist so die Anschlussfrage natürlich. Also vielleicht auch noch dazu gesagt, also mich jetzt auch, ja, ich glaube, es war irgendwie fast jeden irgendwie klar, der aus diesem Stadion noch rausgegangen ist. Und dieses, ja, okay, das muss es gewesen sein, wird es gewesen sein. Ich nehme die Frage mal auf. Es war mir klar, es musste sein, aber irgendwie ist es mir auch. Ich habe keinerlei Groll irgendwie gegen Petzold, also sowieso nicht. Also, aber so ein bisschen ist es mir tatsächlich auch egal gewesen. Ich dachte, ja gut, jetzt mach das mal. Passt schon. Ich habe keinerlei Schmerz dabei gehabt, aber mir ist hingenommen.
Also das klingt jetzt immer so blöd, aber das war dann fast klar, dass das irgendwann kommen musste, fast schon, weil du willst ja auch nicht, es ist ja erst immer noch relativ am Anfang der Saison und du willst ja jetzt nicht, wenn du keine Entwicklung siehst, dass du sagst, hier, du gehst die ganze Saison dann diesen Weg weiter und du versprichst dir aber eigentlich keine Besserung, sondern du versuchst dann natürlich, und das ist nun mal die Hauptstellschraube, die du zu drehen versuchst, den Trainer zu wechseln, und drum war eigentlich klar, dass das kommt. Und natürlich, also wir haben ja gerade drüber gesprochen, es gab jetzt in den Spielen auch nicht so viele Argumente, die dafür gesprochen haben, dass man noch deutlich, deutlich länger in die nächsten Spiele geht, wenn klar ist, dass man die Saison nicht komplett mit ihm zu Ende macht und man sagt, okay, wir wollen jetzt wirklich einen komplett anderen Weg fahren. Wir setzen darauf, dass man sagt, hier, wir setzen auf die Jugend, wir setzen darauf, dass man hier einen eigenen Trainer aus dem Nachwuchs holt und dem will man auch langfristig eine Chance geben.
Also ich hab eigentlich im Sommer gesagt, ich finde den Weg mutig, gerade natürlich auch unter der Voraussetzung als Aufsteiger in dieser starken Liga und so weiter, den Weg zu gehen. Und worauf ich am allerwenigsten Lust habe, ist, dass wir dann im September diesen Weg wieder verlassen. Und deswegen, ja, mir ging es so ähnlich, irgendwie so ein Stück weit emotionslos, auch nicht zu wissen, gut oder schlecht, aber in erster Linie einfach genervt halt, dass wir unweigerlich und auch irgendwie, ja, so ein Stück weit sehenden Auges wieder genau dahin gekommen sind, wo du irgendwie schon befürchten konntest, dass es hingeht. Persönlich natürlich irgendwie schade, weil ich mit Petzold schon irgendwie einen wichtigen Meilenstein in dieser FCI-Geschichte verbinde, nämlich dass eben halt ja ein Trainer aus dem Nachwuchs geschafft hat, quasi hochzukommen, weil das will ich nicht mit der Stefan-Leitl-Geschichte damals vergleichen, da finde ich es schon nochmal eine Ausgangslage gewesen. Genauso auch Flo C., der wirklich gezeigt hat, dass er diesen offenen Brief auch von den Fans damals sehr verinnerlicht hat. Aber ich glaube, so ein Weg hat halt immer irgendwie die Berechtigung, auch irgendwie ja, einen Notausgang zu haben, wenn es die Szenarien drumherum hergeben. Und ich glaube einfach, dass das so ein Szenario war. Also, dass es einfach keinen Sinn gemacht hätte, jetzt das weiterzumachen, ich glaube, der Großteil zumindest nicht das Gefühl hatte, dass sich das nochmal irgendwie dreht, weil die Köpfe unten waren, weil wirklich das Gefühl hat, dass sich die Spieler unwohl fühlen, dass ja, sich der Trainer auch so ein Stück weit weigert, irgendwie das System zu ändern, was ich eigentlich erhofft hätte, dass er genau das schafft, nämlich anhand des Spielermaterials ein System zu finden, mit dem man auch erfolgreich sein kann. Das war ja eher das Gegenteil. Dass irgendwie merkt, dass die Zuordnung nicht passt, dass wir im Zentrum immer mit der Doppelsechs, auf der dann irgendwie Merlin Röhl ja so ein Stück weit auch vielleicht zu viel Aufgaben hatte, gerade defensiv, seine Leichtigkeit dadurch irgendwie verloren hat. Dass er das nicht anpassen will, dass man auch vielleicht einfach mal drei Leute ins Zentrum stellt, wenn der Gegner drei Leute im Zentrum hat. Das Gefühl gehabt, dass das defensive Zeitkampfverhalten schon noch ein Stück weit Vorgabe irgendwie ist, da nicht irgendwie ja, Mann gegen Mann zu verteidigen. Ja, und auch diese Ausrechenbarkeit, wir haben es vorher gesagt, mit diesen Halbfeldflanken und so, ich habe da auch mal irgendwie durchgezählt, das waren irgendwie, wenn wir hier, ich glaube, allein in diesen letzten Spielen dann irgendwie 6 Gegentore, die irgendwie mehr oder weniger so gefallen sind. Das ist dann halt irgendwie einfach zu wenig, um mir das Gefühl zu geben, dass ich jetzt diesen Weg, den ich selber irgendwie ein Stück weit auch mit eingefordert habe, so krass zu verteidigen. Also dann der Weg an sich, glaube ich, und der Weg, der Gedanke dahinter ist nicht unbedingt falsch, aber vielleicht einfach in der Situation und mit dem Personal dann doch irgendwie vielleicht auch überambitioniert.
Ja, was du sagst, ist, deswegen, mich hat schon interessiert, was du jetzt antwortest, Eckner. Weil ich habe am Anfang auch gedacht, also ich, vor der Saison hatte ich auch gesagt, also wenn wir im September den Trainer rausschmeißen, dann wird es mich anpissen. Mhm. Und es hat mich nicht angepisst. Das ist so, also wir hatten, wie gesagt, emotionslos. Und das ist, was ich auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, erschreckend finde.
Ja, und das merkst du aber auch. Also das geht mir ein Stück weit auch so und das ist ja auch ein fatales Zeichen eigentlich, wenn es selbst mir so geht, weil ich ja doch relativ nah dran eigentlich bin. Ich merke es bei dir, ich merke es bei vielen Leuten, die bei uns in der Kurve stehen. Du merkst es grundsätzlich an den Zuschauerzahlen auch und mit vielen Leuten, mit denen du sprichst. Also es ist, eigentlich sollte es noch ein paar Monate nach dem Aufstieg nicht so sein.
Ja. Ich will mal ein bisschen was in dem Düsseldorf-Spiel sagen, weil das ja im Endeffekt dann auch die Zäsur war. Also eins, was mich ganz hart gewundert hat, und ich weiß nicht, ob das vorher schon mal irgendwo auch gedacht war, aber das kam mir so dermaßen schon nach hilflosem Aktionismus vor, dass wir in diesem Düsseldorf-Spiel irgendwie jeden Abstoß nicht, also Buntert hat keine Abstöße mehr geschlagen, sondern es ist immer irgendein Verteidiger oder Mittelfeldspieler kurz in den 16er gekommen, hat ihn selber rausgespielt oder sich von Buntert anspielen lassen. Und ich habe immer noch nicht verstanden, warum. Klar, machen wir die Bälle irgendwie nicht richtig fest nach den Abstängen, vor allem wenn Kutschke nicht vorne da ist. Aber wir können ja auch nicht rausspielen hinten. Also das kann man ja wirklich gar nicht. Und dann hat dieses ganze Spiel, da hat, glaube ich, Buntic einen Abstoß geschlagen. Und das war auch so ein Ding, wo ich, das sieht so nach, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich mache jetzt irgendwas aus. Und da habe ich mir gedacht, okay, sorry, also kann mir gerne irgendwer mal erklären, der sich da irgendwie tiefer auskennt mit der Idee. Aber ich glaube, jetzt ist es vorbei mit Ideen, jetzt ist es, ich mach noch irgendwas, und dieses Spiel selber war ja auch wieder grauenhaft. Ich weiß nicht, frag die Frage mal nicht, aber jeder, der es gesehen hat, hat sich, glaube ich, auch gedacht, ja, schön, die letzten 6 Minuten, die wir dann irgendwie in Überzahl gespielt haben, war natürlich ein leichtes Aufbäumen da mit dem 1-2, aber ich bin fast froh, dass da nicht noch ein 2-2 gefallen ist und dann irgendwer nochmal sagt, naja, also sie haben sich ja noch mal
zurückgekehrt. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, 2 Tore aufgeholt, die Mannschaft lebt, wäre natürlich da gewesen. Also auch das, den Punkt hätte ich sehr gerne genommen.
Ja, das natürlich. Das ist so eine, wenn man denkt, also was mich auch so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht hat, also das war jetzt, ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt gegen den Trainer spielt, ist immer eine blöde Floskel, ja, gegen den Trainer spielt, weil warum eines machen jetzt, wenn ich weiß, ob sie so wohl gefühlt haben, keine Ahnung. Und alleine in diesem Düsseldorf-Spiel hast du ja auch schon gemerkt, dass da wirklich nochmal der Wille war, auch wenn da wieder die Unfähigkeit mehr war als der Wille, da doch noch vielleicht dieses 2-2 zu machen. Und deswegen lässt mich so vieles in dieser Mannschaft irgendwie so ratlos zurück, weil ich hätte so gerne, sehr gerne würde ich sagen, ja, also jetzt ist ein neuer Trainer da und man hat immer gesehen, na, da fehlt XY und da fehlt irgendwie dann nochmal der Impuls und dann geht das alles. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Also meint ihr, mal das Schalke-Spiel ausgeklammert, weil jetzt kennen wir es natürlich schon, hättet ihr gesagt, ja okay, aber das gibt jetzt sicher den Turn, weil...
Also was gibt den Turn?
Trainerwechsel? Der Trainerwechsel, ja.
Also sicher auf keinen Fall, weil das in einigen Spielen hat ja wirklich einiges gefehlt. Und dass man dann sagt, man wechselt nur den Trainer und dann ist alles wieder gut und dann ist man komplett ebenbürtig gegen einige Teams, also das dachte ich auf keinen Fall. Sondern das braucht dann wirklich auch auf jeden Fall Zeit. Weil nämlich, es waren ja nicht nur auch ein, zwei Spiele, wir haben gerade von Bremen deutlich gesprochen, wir haben gerade von St. Pauli deutlich gesprochen, es war Darmstadt, es war Dresden. Das waren ja schon Spiele, wo das Gefühl hattest, okay, man ist dann alles in allem deutlich unterlegen. Man verspricht sich aber natürlich schon davon eben, dass einige Punkte die wir jetzt besprochen haben, angepackt werden. Insbesondere natürlich eine gewisse defensive Stabilität. Und da, glaube ich, ist es auf jeden Fall möglich, Änderungen vorzunehmen. Und wie Martin auch schon gesagt hat, dass man das besser verteidigen kann.
Ja, also garantieren wird diese Ausgangslage mit der Gesamtqualität des Kaders und der Gesamtstärke der Liga keiner was, das genau. Also ich bin halt trotzdem der Meinung, dass wenn du die richtigen Rädchen findest, die Liga halten kannst. Kommt natürlich in erster Linie dann auch darauf an, wie du gegen die direkten Konkurrenten spielst, wie gut die klarkommen. Die haben jetzt auch alle den Trainer gewechselt. Wer es davon halt am besten macht, der hat dann am Ende irgendwie die besten Chancen, nur Viertletzter zu werden. Ich hoffe, dass wir das halt am Ende sind. So.
Ja, also der Neue, mal wieder Neuer, endlich mal neuer Cheftrainer als Ingolstadt, auch toll. André Schubert, Meinungen dazu?
Hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich sagen.
Also ich war auch komplett überrascht, also wirklich komplett überrascht.
Hatte selbst der Donauke redet mal nicht auf dem Schirm. Und da haben wir bei jedes Mal Oral gesagt, ja, Donauke ist gut.
Ich weiß nicht, bei mir, also ich habe das Ganze in dem Pub in England erlebt und das hat jetzt für mich nicht unbedingt die riesige Aufbruchstimmung ausgelöst, weil natürlich jetzt André Schubert auch nicht für Hurra-Fußball und tralala bekannt ist, aber vielleicht ist er dann eben genau der Richtige dafür.
Ja, auch da, also ist man immer wieder emotionslos. Auch dabei, hab das hingenommen, dass das so ist. Ich hab keine Ressentiments gegen André Schubert. Jeder, der meiner Kollegen und das was hat, nur gedacht, ich sag, der war nicht bescheuert. Na cool, der könnte auch direkt absteigen. Aber, keine Ahnung, bin da komplett offen, mir ist das relativ egal. Jetzt haben wir ja schon ein Spiel gespielt. Ist natürlich irgendwie denkbar unglücklich. Das ist ja auch so ein Punkt, wie vorher ein bisschen drauf raus wollte. Jetzt spielst du dann auf Schalke. Vor der Länderspielpause, also eigentlich so ein Spiel, wo du denkst, naja, okay, gut, da schmeißt du eigentlich lieber danach den Trainer raus, da hast du nicht erstmal das größte Sackspiel. Angefangen mit der Aufstellung, die doch sehr anders war, als man sich das wahrscheinlich irgendwie dachte. Mit Kutschke, der wieder da war, Paddy Schmidt und der Jenser in der Startaufstellung. Wie war da euer Gefühl auch zur Rolle, weil es war ja ein bisschen anders. Also man hat auch gedacht, okay, das sind eigentlich nur so drei nominellen Stürmer, blöd gesagt. Aber am Ende hat er effektiv dann irgendwie Paddy Schmidt Zehner gespielt, mehr oder hängende Spitze oder was auch immer.
Ja, also für mich hat es nach einem 4-2-3-1 ausgeschaut. Ja.
Jenser rechter Flügel, Bilger links und Kutschke vorne drin. Aber ich habe das gesehen, dachte mir, ja, jetzt probieren wir mal. Gucken wir mal. Aber wie fandet ihr es?
Also, dass man ja vom System was ändern wird, ein neuer Trainer, das war dann fast zu erwarten. Und ein 4-2-3-1 ist schon ein System, wo du eine gewisse defensive Stabilität und vor allem auch, wie es Martin vorher erwähnt hat, im Zentrum zum Beispiel, gewährleisten kannst. Insofern dachte ich, okay, spannend, will ich aber mal sehen, wie das umgesetzt wird, weil du eben schon meintest, also es waren auch dafür relativ viele offensive Spieler auf dem Feld, also dann gerade einen Gebauer nach hinten zu ziehen als Außenverteidiger. Fand ich dann interessant und ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig verstanden. Also vielleicht war auch die Zeit so kurz, was man mit dem System dann bezwecken wollte. Weil mir kam es dann in einigen Punkten einfach schon wieder auch sehr, sehr passiv vor. Also gerade bis auf vielleicht mal diese dann, waren es 10, 15 Minuten zum Beginn der zweiten Halbzeit. Da war er dann wirklich mal aktiver, dass man sagt, man geht mal früher drauf. Aber in der ersten Halbzeit fand ich das schon okay, das könnte schwierig werden, weil man spielt es wieder hinten raus. Man hat aber zum Teil wahrscheinlich nicht unbedingt die Spieler, um das komplett auszuspielen jedes Mal, beziehungsweise es ist immer war so ein bisschen auf Messerschneide, dass ich dann einen Fehler im Spielaufbau mache und dass dann irgendwie der Gegner direkt eine sehr, sehr gute Torchance hat. Was ja dann zum Beispiel, was man dann sinnbildlich natürlich beim 3-0 gesehen hat. Gut, das hat das Spiel nicht mehr entschieden. Aber da dachte ich, ja, sowas, dazu kann es dann eben führen. Und das dachte ich mir zum Teil in der ersten Halbzeit schon. Buntic musste immer wieder, sag ich mal, Bälle rausdreschen. Also der hat ja innerhalb kurzer Zeit dann 3 oder 4 Bälle ist immer so ins Seitenaus auf Höhe der Mittellinie gedroschen. dann habe ich noch nicht so erkennen können, ja. Ja, was man damit bezwecken wollte.
Genau, also das ist ein bisschen die Frage zurück, also wenn ich mal bei 3-0, 2-0 irgendwas machen, also wirklich nochmal zur Aufstellung zurück, also was, wenn du machen, hast du eine Idee gesehen, also es ist ja alles legitim und alles okay, ja, also machst du aus, hast du eine Idee gespürt, weil ich war ein bisschen ratlos.
Also ich habe schon Ideen gesehen, zum Beispiel mit Preissinger statt Röhl eben auf jeden Fall die Doppel-6 zu stärken, plus dann einen Zehner zu bringen, dass das dann Schmidt ist, hatte ich jetzt so auch nicht auf dem Schirm, dass das seine Rolle ist, weil ich hätte da dann vielleicht eher zum Beispiel Gebauer irgendwie erwartet, bei dem ja irgendwie gesagt wurde, er kann da irgendwie offensiv sehr viel spielen. Jenser halt mal.
Weil ja, ich sehe Jenser mehr als Zehner als aus rechter Flügel. Aber
genau, also das hatte ich zumindest nicht so auf dem Schirm. Will das jetzt auch nicht bewerten, ich war im Stadion, deswegen ist es immer auch immer nicht so hundertprozentig zu sagen, wie er seine Rolle gespielt hat. Also, aber gerade die Preisinger-Geschichte zum Beispiel verstehe ich, fand aber auch, dass Preisinger kein gutes Spiel zum Beispiel hatte. Und der Rest hat sich dann halt ein Stück weit irgendwie selbst auch aufgestellt, was zumindest die Defensive angeht, außer halt die Gebauer-Personalie, da hätte man dann irgendwie über Kurzweg nachdenken können, weil Paulsen, glaube ich, war auch verletzt. Insofern, ja, aber der Fokus natürlich darauf, irgendwie defensiv Stabilität reinzubringen, stellt vorne zumindest natürlich die Frage, dass du dann so viele Stürmer dann irgendwie
haben. Ja, für mich, also das eine, was ich mir gedacht habe, ist, wenn ich nur gesehen habe, einfach nur, was vielleicht wirklich, naja, das sind alles die Spieler, von denen ich sagen würde, die machen den Ball fest da vorne. Ajensa, Gutschke, Preisinger, nicht Preisinger, das ist völlig Schmidt. Alles Leute, die sich halt mal durchsetzen können und halt auch mal so einen Ball irgendwie sich runterpflücken, um da halt vielleicht irgendwie in Sicherheit zu kommen. Also ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht groß überdiskutieren. Jetzt ist Länderspielpause und danach wird das eh wieder anders aussehen. Und dann wurde irgendwie alle Spieler mal gesehen, die leben. Das Lazarett kann er sich auch mal anschauen.
Ja, vor allem warst du auch das erste Spiel und ja. dann kannst du in ein paar, zwei, drei Trainingseinheiten, da kannst du vielleicht ein, zwei Stellschrauben ansprechen, aber das war's dann auch.
Und wahrscheinlich auch gesagt, also im Grunde ist man halt auch wieder viel über die Offensive, aber die hat man ja in dem Spiel jetzt auch nicht so unglaublich viel gesehen, mal wieder. Also, wenn ich euer Gefühl war, mein Gefühl war so ein bisschen schon von Anfang an, naja, okay, du kannst dir so lange hoffen, du spielst so lange 0-0 und entweder es geht 0-0 aus oder du schaffst einen Lucky Punch, aber sobald es 1-0 für Schalke fällt, kannst du eigentlich nicht abschalten. So war zumindest mein Gefühl im Spiel.
Ja, ging mir ähnlich. Auch das Gefühl im Block war dann schon, dass nach dem 1-0, halt, weil das 1-0 natürlich auch wieder unnötig fällt und unnötig verteidigt ist, dass da zumindest im Block jetzt die Stimmung auch wieder ziemlich unten war. Ich finde, du hattest halt dann auch Anfang zweiter Halbzeit nochmal schon eine gute Phase und hast irgendwie zumindest defensiv so wenig irgendwie zugelassen, dass das Publikum auch ein Stück weit nervös wurde. Klar, ist es dann wieder ein individueller Fehler, mit dem du halt das 2-0 dann kriegst. Halt bei der Ecke, dass das Feature da nicht mitgeht mit dem Mann, der das alles wieder zunichte macht und dann das 3-0 ist dann auch wieder ein individueller Fehler. Also vielleicht ist das einfach das Resümee, was du dann auch irgendwie ziehen musst. Das ist nämlich
vielleicht zum Glück individuell. Also im Grunde, ich finde immer noch, dass das, was mir wieder ein bisschen nervt, echt, das ist wie mit dem Bremen-Spiel, dass du eigentlich so einen vermeintlich großen Gegner hast, der eigentlich nicht wirklich weiß, was er tun soll. Also wir standen gut, haben es gut verteidigt, eigentlich Schalke hat gar keinen Plan gehabt, was sie tun sollen. Gar keinen. Und du kriegst 3 Gegentore mit 3 kapitalen Abwehrfehlern. Also alle 3 Riesenböcke und deswegen verlierst du das Ding 3-0 in der. Du verlierst es deutlich, du verdienst es verdient, aber irgendwie halt wieder so unnötig.
Aber ist das nicht ein besseres Zeichen, als wenn du einfach haushoch unterlegen bist und ja, Gegentore kriegst, bei denen du nicht sagen kannst, das ist jetzt ein individueller Fehler, ja, den kann man abstellen?
Ich glaube, da kann man halt drüber diskutieren, das ist die Frage. Also wenn ich könnte doch, glaube ich, damit leben, wenn uns Schalke halt einfach auf links gedreht hätte, weil sie so einen geilen Tag haben und so gut spielen. Könnte ich vielleicht auch noch mitleben. Was mich da halt jetzt nervt, ist es unnötig. Ich meine, du verbaust dir alles selber und ja, fair die 15 Minuten nach der Halbzeit, da ging offensiv plötzlich ein bisschen was und mit ein bisschen Glück machst du ein Tor. Aber so richtig das Gefühl, wieder wie immer, dieses Gefühl,
dass du das jetzt 100%ige Chancen hattest, das ist natürlich dann.
Deswegen, klar, ich glaube, man kann beides diskutieren. Es ist gut, besser oder schlechter als was anderes. Also nie gut, aber.
Es war halt auf keinen Fall eine richtig, richtig zwingende Torschance. Wir haben aber diese ersten 10, 15 Minuten der zweiten Halbzeit in dem Sinn gefallen, weil ich mir schon auch in anderen Spielen gedacht hätte, hey, in dieser zweiten Liga, da kann auch nicht jede Mannschaft von hinten sauber draufspielen. Da ist auf keinen Fall jede Mannschaft eine Ballbesitzmannschaft. Und da hätte es mich schon mal interessiert, wenn du einfach in einigen Situationen ein hohes Pressing gespielt hättest. Klar, kannst du dann hinten offen sein, das ist immer die Gefahr, aber mich hätte es einfach mal interessiert, wie man da vielleicht eine Mannschaft in, oder einen Gegner in Probleme bringen kann. Weil dieses hinten reinstellen, dieses vielleicht zum Teil in einem Punkt passive, das hatte eben auch schon in den letzten Spielen zu Gegentoren geführt. Und das war halt dann das 1-0 sinnbildlich. Da war mit einer relativ einfachen Aktion, zieht dann, ich glaube, Terodde war es, zieht zwei Verteidiger auf sich, macht dann eben den Raum frei und dann kommt halt ein Spieler aus 20 Metern, aus 25 Metern zum Torschuss und der ist dann eben auch mal drin. Weil das ist ja eben das Problem auch, dass du immer auch so das Gefühl hattest oder das Gefühl hast, ja, du hast meistens einen Gegner mit einer gewissen individuellen Qualität oder du machst dann selber ein, zwei Fehler und das führt dann sehr wahrscheinlich zu Gegentoren. Und das ist dann so das Problem, weil man hatte ja eben auch nicht das Gefühl, ja, wenn wir jetzt sehr defensiv stehen, dann fällt aber auch kein Tor für den Gegner. Dann steht zum einen erstmal die Null und dann schaue ich, was ich dann vorne machen kann.
Das ist ja genau die Krux. Also wenn du jetzt wenigstens sagen kannst, okay, ich stelle mich rein und bin mir sicher, dann ist da halt auch zu. Ja, das ist jetzt die Frage. Also das kann man jetzt nicht beantworten. Wir müssen schauen, ob das halt was ist, was jetzt mit einem neuen System irgendwie sich auch ein bisschen mit ausmerzt. Aber ehrlich gesagt, diese krass individuellen Fehler, also ich kann mich ehrlich gesagt an kaum eine Saison erinnern, an der wir so viel krass individuelle Abwehrfehler gemacht haben. Ich finde das einfach extrem, die Saison. Also du kriegst jedes Spiel, also wir haben jedes verdammt viel Gegentore und fast alle dieser Gegentore sind krasse Einzelfehler. Klar sind die nicht gut abgestimmt, diese Halbfeldflanken, das ist einfach schlecht. Da ist einfach die Zusammenarbeit schlecht. Aber es sind so viele Einzelfehler und von so vielen verschiedenen Defensiven, dass mich das schon so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Weil macht man das weg, nur weil irgendwie jetzt ein System anders ist?
Weiß ich nicht. Also es ist natürlich ist viel, was irgendwie jetzt besser werden muss und zusammenkommen muss, um in dieser Liga zu bestehen, ist ja klar. Ich glaube, es ist vom Zeitpunkt her ein ganz guter Punkt, um noch eine Statistik reinzuwerfen, weil ich gestern irgendwie so versucht habe, noch irgendwie so zu versuchen, das irgendwie vielleicht auch an irgendwas festzumachen oder so. Und es ist jetzt nicht so irgendwie, dass wir krass viele Torschüsse oder irgendwie sowas zulassen. Also natürlich lassen wir viele Torschüsse auch zu, aber es ist jetzt nicht krass viel mehr als andere Mannschaften da unten. Was ich aber beeindruckend finde, ist, wenn man Expected Goals irgendwie anschaut. Ich weiß, es ist nicht Markus' Lieblingsstatistik oder so.
Aber ich mag Packing nicht. Wechselst du es?
Nee, Packing habe ich nicht verraten. Nee, aber ich finde es interessant, wenn du halt die tatsächlich erzielten Tore gegen die Expected Goals von uns rechnest, dann haben wir 3,3 Tore weniger geschossen als Expected. Aber was vor allem Gegentore angeht, haben wir 10,5 Tore mehr kassiert als Expected, was...
Das sind die Fernschusstore, oder?
Also kann man jetzt so ein Stück weit irgendwie, ja, diskutieren, wie man das zu deuten hat. Man kann es irgendwie als Pech auslegen, das, glaube ich, fände ich jetzt ein bisschen zu einfach. Als Qualität, weiß ich nicht, aber ein Stück weit halt einfach auch, dass wir aus Situationen irgendwie Tore kassieren, aus denen du eigentlich keine kassieren müsstest. So, und das bestätigt so ein bisschen das, was wir irgendwie vorher auch gesagt haben. Naja, du könntest es eigentlich einfach besser verteidigen und müsste, es ist jetzt nicht so, dass die immer frei aufs Tor zu laufen, sondern das sind einfach auch irgendwie Abschlüsse, die man vielleicht mit mehr, weiß ich nicht, Körperkontakt
ich und glaub, so weiter. Ich glaube, genau, das ist das 1-0 von Schalke symptomatisch für. Also Schalke steht 25 Meter weg vom Tor und weil halt einfach die Abstimmung der Innenverteidigung schlecht ist und dann Antonic viel zu spät drauf geht, hat er überhaupt die Möglichkeit, mal da ein Tor zu schießen und das wird bei den Expected Goals wahrscheinlich nicht so unglaublich hochgeratet sein, sowas. Und auch so Halbfeldflanken. Irgendwie genau, mal in den 16er reingeht.
Wo ein Kopfball aus 13 Metern irgendwie halt bei noch drei Mann im Strafraum dann trotzdem reingeht. Und das sind
genau die Sachen. Du hast dann das 1-0 gegen Bremen, halt ein Eigentor. Und das ist sicher auch nicht der höchste Expected Goals-Wert und so. Also aus der Position. Da kommt dann natürlich auf jeden Fall viel zusammen, aber absolut. Also man hatte halt, was ich immer so schwierig finde, also ich habe mir da irgendwie immer wieder gedacht, bei den Aktionen, wo ich sie heute nochmal angeschaut habe, kein Zugriff, kein Zugriff, kein Zugriff. Und dann ist es halt klar, dass wahrscheinlich irgendwann dann dessen Gegner ausnutzen kann, weil du hast, also wie in dieser zweiten Liga hast du eben auch Teams, die meisten haben dann ein, zwei richtig gute individuelle Spieler auch und die nutzen das dann halt auch aus. Und gegen Schalke, da musst du eh sagen, da hättest zum Beispiel auch schon, hättest direkt danach 2-0 stehen können, weil Terodde aus 5 Metern mit dem Kopf ist meistens auch drin.
Kurz noch würdigen, wie geil der Scherenschlag war. Das 2-0. Also klar, da muss auch schon wirklich die komplette Verteidigung sagen, bitte einen mach den. Wir gehen alle auf die Seite, damit du den möglichst schön reinlöten kannst, aber das war schon ein geiles Ding.
Kann man so machen.
Kurze Fanpost. Wie ist denn eure Stimmung so? Also wie ist denn jetzt, ich spiele das nächste Spiel jetzt gegen Kiel zu Hause.
Ja,
in Kiel zu Hause und dann Aue auswärts, heißt halt auch nicht mehr und nicht weniger als da müssen die Punkte jetzt her, aber auch so richtig. Also 4. Sorry, weil sonst wird es schwierig. Also verlieren darfst du die nicht.
Und dann hast du nach einem relativ unwichtigen Pokalspiel noch Regensburg vor der Brust, was ja auch, ich hörte, vielleicht ein wichtiges Spiel ist für gewisse
Leute. Für das Stimmungsbild, die Gesamtstimmungslage.
Ja, für die Stimmungslage, die eher im Keller
ist. Ja, vielleicht wollte ich sagen, vielleicht trennen wir uns zwei Sachen. Also zum einen natürlich, also vielleicht auch mal Stimmungsbild generell. Also das Spiel in Torhaus gegen Düsseldorf war sicherlich das erste Spiel, bei dem es dann so während dem Spiel schon deutlich gekippt ist. Also da kam dann auch wirklich sehr, sehr viel Murren im Spiel und schon den einen oder anderen Pfiffe während des Spiels, dass es jetzt nach dem Spiel nicht geht, aber das ist da schon gemerkt. Also so richtig zufrieden ist da keiner, komischerweise. Ja. Und Martin hat es ja vorhin auch schon gesagt, in Gelsenkirchen war die Stimmung im Block jetzt auch nicht so unglaublich gut, schon noch um 1-0. Also es musste ja jetzt auch in den beiden Spielen gegen Kiel und Aue ehrlich gesagt auch irgendwie mal zu. Du brauchst ein Erfolgserlebnis, du brauchst ein bisschen wieder Ruhe und das sind einfach jetzt die vermeintlich einfachen Spiele. Jetzt kommt dann dieses Pokalspiel in Dortmund, das du eh eigentlich abschenken musst. Also wenn du da, ich hoffe nur, dass wir da uns nicht verausgaben dafür, um dann in der 119. Minute 1-0 zu verlieren. Und dann spielst du ja gegen Regensburg, dann spielst du gegen Paderborn. Also du spielst dann nicht mehr gegen die du mal realistisch irgendwie erstmal die Punkte machst. Dann. Also gegen Kiel und gegen Aue.
Ja, also Regensburg halt, ist ja auch eine Siegpflicht. Also, sorry, aber ja.
Also sportlich machen Derby unterschieden, klar, gegen Regensburg gewinnen wäre auch fürs Stimmungsbild mal irgendwie mal eine gute Idee und nicht von Regensburg 12 noch auf die Fresse zu kriegen. Aber mal ganz blöd gesagt, also jetzt geht's halt. Also ich sag dir, ich meine, da braucht man nicht rechnen, da braucht man nicht groß her, wenn du jetzt gegen Aue und gegen Kiel die Spiele verlierst, dann können wir auch langsam schon mal anfangen, Kaderplanung für Liga 3 zu betreiben. Weil dann wird's eng da unten.
Ist ja groß genug, der Kader. Aber nee, klar, ja, also, du darfst ja den Abstand auf keinen Fall zu groß werden lassen. Das ist natürlich jetzt die Aufgabe. Ne? Und so ein Erfolgserlebnis könnte schon mal ganz gut tun.
Deine Thesen, ja, genau. Also ja, aber wie ist jetzt eure... Also wie geht ihr in dieses Kiel-Spiel rein? Also diese Gefühlslage?
Ja, also die Lage ist ja ähnlich wie vor der letzten Länderspielpause, dass du sagst, man hofft, dass man die Länderspielpause sinnvoll nutzt, um an den größten Baustellen zu arbeiten, um defensiv dann vor allem, das ist für mich das Entscheidende, dass man sagt, hey, defensiv sollte da auf jeden Fall eine Weiterentwicklung sichtbar sein, weil das ist, klingt wie immer so blöd, aber das ist halt mal der Grundstein, gerade in so einer Liga wie der zweiten Liga. Und gerade wenn du nicht die beste Offensive hast, wo du sagst, hier, ja, dann gewinne ich halt die Spiele 4-3 oder 3-2, ist mir auch egal, sondern da musst du halt über die Defensive kommen. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, dass du defensiv auf jeden Fall eine deutlich, deutliche Leistungssteigerung hast. Denn offensiv hast du immer noch dann zum Teil Möglichkeiten, auch mit einem Eckert normalerweise, mit auch einem Bilbia, vielleicht mal einem Röhl, dass man da auch ein Tor schießt. Oder vielleicht auch mal zwei.
Optimistisch. Vielleicht kurz eingehakt. Also Lage ähnlich wie letzte Länderspielpause ist ein bisschen bold, wenn wir letztes Mal 4 Punkte davor geholt haben und diesmal irgendwie in 4 Spielen was haben wir geholt? Ist das 13 Gegentore oder so? Aber ja, 12 Gegentore. Aber ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Wir haben viel zu tun.
Du musst mal aufhören, so ergebnisorientiert zu denken.
Aber ich schließe mich da an, dass ich auf jeden Fall froh bin, dass die Länderspielpause da war. Also das habe ich jetzt bei mir so stimmungslagenmäßig auch gemerkt, dass ich davor schon sehr frustriert einfach irgendwie das Ganze verfolgt habe. Ich habe jetzt gestern den Trainer mal kennengelernt, von dem ich davor auch tatsächlich einfach gar keine großartige Meinung irgendwie hatte und habe schon das Gefühl, dass er zumindest von dem, was er irgendwie sieht und vorhat, glaube ich, die richtigen Punkte erkannt hat, auch das richtige vorhat, irgendwie sagt, dass wir wieder ekliger werden müssen und so. Und das bestätigt ja so ein Stück weit auch das, was wir jetzt irgendwie besprochen haben. Ich glaube auch die Bereitschaft, irgendwie sich mehr am Gegner zu orientieren und jetzt nicht nur irgendwie drauf zu pochen, irgendwie ein System durchzubringen, ist da. Das gibt mir jetzt zumindest so ein Stück weit wieder das Gefühl, dass da die Möglichkeit besteht, vielleicht nicht allzu kurzfristig, aber zumindest Richtung Winterpause noch in Schlagdistanz zu sein.
Haben wir noch 4 Verteidiger eigentlich?
Ich merke, du willst auf Gebauer irgendwie raus.
Nee, da sage ich einfach gar nichts mehr zu. Dazu werde ich mich nicht runterlassen heute.
Marcel Gauss kam doch zurück.
Stimmt, Marcel Gauss auf der Bank. Ja, okay, das ist jetzt da Keep Karma Trust Gauss, das mal wieder angesagt haben, irgendwie langsam.
Da wurde es ja gar eingewechselt.
Ja.
Geil. Ja, bei dem Spiel habe ich auch schon so abgeschaltet.
Möglicherweise dann auch eher jemand vielleicht fürs Zentrum, aber auch da kann man ihn mit Sicherheit brauchen.
Also stimmt uns positiv, dass wir jetzt Zeit haben, uns nochmal umzuorientieren.
Naja, also wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt nie die größte Euphorie und Optimismus irgendwie ausstrahle. Das gibt die Situation auch irgendwie nicht her.
Wie ist denn das mit Stendera Euphorie? Wann kommt denn der eigentlich wieder? Weiß man da irgendwas? Ja, keine Ahnung.
Heute hieß es nur, dass Bujelab auch ausfällt.
Das ist gut. Na okay, das spiele ich nicht.
Schröck operiert werden muss, auch Elver, glaube ich, noch mal länger ausfällt.
Ah, super, das ist also toll. Ich finde auch immer gut, dass die kreativen, schnellen Offensivspieler, die brauchen wir auch nicht. Ach Gott, Jesus Christ. Also ich bin ja immer gern dabei, irgendwie so optimistische Drahten zu schwingen, aber irgendwie fällt es mir halt echt schwer.
Also kann ich komplett nachvollziehen, aber andererseits muss man es vielleicht auch mal von der anderen Lage sehen, was hätte man denn erwartet vor der Saison, wo man jetzt stehen sollte nach 9 Spielen. Klar, so schlecht nicht.
9 Punkten, mal sehen.
Ja, komplett verstanden, komplett d'accord. Aber es war ja eigentlich klar, dass man jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie 18 bis 20 Punkte hat. Und dass es brutal schwer werden wird, war auch klar. Und das eben als Hoffnungsschimmer, dass dafür ist man, natürlich waren jetzt einige Spiele sehr, sehr schlecht und es fällt vielleicht auch in einigen Punkten schwer, Hoffnung daraus zu ziehen, aber man hat jetzt eben wieder eine Länderspielpause für eine Art Restart und die Konkurrenten, die sind alle auch noch in Starkdistanz. Ja. Ich versuche ja gerade auch, weil ich du das gut, jetzt du das die negative hast. Seite gebracht hast, versuche ich dann
ja, aber es ist tatsächlich noch der Punkt, wir konnten uns schon darauf einstellen, dass wir so oder so einen Großteil der Spiele jetzt nicht erfolgreich bestreiten werden.
Ja, und wir können ja auch festhalten, dass wir immerhin auch noch 4 Punkte weniger haben können. Und 6 Tore. Nein. Ich will auch einfach mal der sein, der hier die ganze Zeit rumkrantelt, sonst ist das Martin immer.
Sorry.
Ja gut, haben wir noch was zu philosophieren?
Nee, wir sind relativ schnell durch.
Ich rede für euch, gerne noch würde es Florian Zehe und Roberto Petzold nur das Beste zu wünschen, bei dem, was jetzt auch immer kommt nach dieser Etappe. Und man sieht sich sicherlich ja sowieso irgendwie immer mal wieder in dem Laden und in dem Business.
Ja, kann ich mich nur anschließen.
Ja gut, dann erholen wir uns in der Länderspielpause. Vertrauen darauf, dass die Jungs anständig an allem arbeiten und dass wir jetzt in den nächsten beiden Spielen gegen die direkte Konkurrenz da hinten mal den Befreiungsschlag wieder dran wagen. In diesem Sinne, bis so in 4 Wochen oder so.
Servus. Bis hoffentlich bald und mit Servus. Der Musik.
Ciao.